Krieg ist etwas so Ungeheuerliches, dass die meisten am liebsten gar nicht daran denken möchten. Weder daran, dass es in anderen Ländern bereits der Fall ist, dass der Krieg wütet, noch daran, dass er auch in Deutschland wieder Realität werden kann. Und zwar auch, weil die meisten Menschen nicht daran denken möchten. Nicht so Annette Gleichmann-Tat aus Leipzig. Die ehemalige Pflegeheimleiterin nimmt das Wort Demokratie ernst und weiß, dass es bedeutet, als Bevölkerung selbst mitzumischen, anstatt das Weltgeschehen Politikern und Wirtschaftsakteuren zu überlassen. Herzlich willkommen zu einem neuen Manova-Gespräch. Mein heutiger Gast ist Annette Gleichmann-Tat. Herzlich willkommen.
Guten Tag. Ja.
Annette, Ihr Lebenslauf zeigt bereits, dass Sie für Ihre Werte einstehen und dafür auch bereit sind, Risiken einzugehen. Sie haben zweimal, glaube ich, Ihre Arbeit verloren.
Nicht nur zweimal. Ich kann das nicht mehr zählen. Das zieht sich durch mein Leben wie ein roter Faden. Ich müsste so jetzt, ich wohne ja jetzt auch nicht mehr in Leipzig, ne? Ich wohne ja jetzt auf der Insel, was an sich ein Riesenwunder ist, wenn man mein ganzes Leben so betrachtet, wie Sie gesagt haben, also dass ich immer eine Berufsethik verfolgt habe. Ich habe, also ob ich mindestens so 10 Kündigungen so über die ganze Zeit, also immer wieder, also auch Minijobs, wo ich dann gesagt habe, nein, das, also tut mir leid, also das mache ich jetzt nicht gut, dann gehen Sie wieder, tschüss und so. Also das, man kann es, also es war nicht, dass ich will damit sagen, das ist nicht eine punktuelle Sache, dass ich gedacht habe, mein Konto stimmt. Ich kann mir das jetzt leisten, Nein zu sagen, sondern ich habe sehr immer von innen nach außen gelebt. Also ich habe innen gemerkt, hier stimmt was nicht, ich muss hier was sagen und dann kamen die Konsequenzen. So, also zieht sich dieses, Sie müssen aber nicht traurig sein, ich bin ein Experte im Scheitern und das hat auch immer Sinn gemacht. Also dieses, man sollte sich vor dem Scheitern nicht fürchten, es sei denn, man ist bei einem Mord gescheitert. Da würde ich jetzt sagen, nein, also da bin ich jetzt nicht dabei. Aber wenn Sie für sich selber einstehen und wenn das nicht honoriert wird im Sinne unseres Erdendaseins, also dass Sie die Arbeit verlieren oder dass Ihr Projekt nicht zu Ende geht, dann ist das ein gutes Scheitern, weil Sie waren kreativ, Sie haben, sind bei sich selber geblieben und Sie haben was geleistet. Also die Leistung wird ja nicht durch das Scheitern geschmälert, sondern die bleibt ja, wenn sie Sinn gemacht hat und wenn sie für das Gute, Wahre und Schöne gewesen ist. So,
Also
ne?
ein Beispiel war, Sie waren im Pflegeheim und haben dann eben die Arbeitsbedingungen
Ja, das
angepasst
habe
an
ich
die.
ja, genau. Das zieht sich ja, also im Prinzip zieht sich meine, diese Art und Weise mit meiner, mit den Anforderungen meiner Umwelt, beruflich und auch privat umzugehen, das zieht sich an für sich durch mein ganzes Leben. Das führt jetzt auch zu weit. Aber wir können an die eine Stelle mal gehen. Ich hatte ja Ausreiseantrag gestellt, da ging das ja schon los. Da musste ich ja auch für mich selber gerade stehen und sagen, hier, so, ich mache hier dieses Zahlen, dieses Plan-Zahlen-Spiel. Was ja ziemlich verlogen war, mache ich nicht mit und so weiter. So. Aber das, wir können das nicht ausführen, das ist alles immer viel. Aber wenn Sie darauf abzielen, ich habe dann, bin aber, war in Baden-Württemberg, habe, also dort ging es auch schon so ein bisschen so, weil das ist nicht einfach, wenn Sie für Ihre Werte einstehen, haben Sie immer Probleme. So. Das ist einfach so in dieser Welt. Da können wir nichts dran, da können wir nur das dran ändern, dass wir nicht mitmachen. Mehr kann man da nicht ändern, weil die Grundbedingungen sind da. Und in dem Heim in Leipzig, das war mein erster, war ich das erste Mal, also ich sage eigentlich lieber Haus, war ich die Hausleitung. Es war ein großes Haus in Leipzig mit 240
Aber können Sie
Bewohnern.
jetzt kurz, weil Sie waren erst in Baden-Württemberg und jetzt auf einmal springen Sie nach Leipzig.
Ja, das ist eben mein Leben. Also das ist ja nun so. Gut, okay, dann gehen wir das mal so kurz. Also in der DDR, der damaligen, habe ich 1984 einen Ausreiseantrag gestellt. Nachdem ich Betriebswirtschaft studiert habe und so weiter, habe ich dann in der Praxis gesehen, also ich kann das ganz konkret machen. Ich war dann in einem Bohrung und Brunnenbau, VEB Bohrung und Brunnenbau, war ich beschäftigt. Und als Hauptbuchhalter wird man berufen. Also da wurde man vom Staat, das war eine tolle Position. Ich hatte viele tolle Positionen, die ich dann irgendwie dann doch nicht leider komplett in Anspruch nehmen konnte. So, und dann hatte ich die erste Gewinn- und Verlustrechnung für den Monat gemacht, gehe zu dem ökonomischen Direktor, habe Betriebswirtschaft studiert, ja, um das immer mal mit den Werten klarzukriegen. Betriebswirtschaft studiert und wollte jetzt auch so, ne? Controlling machen und wirtschaftlich den Betrieb auf Kurs halten. Und dann gehe ich zu dem ökonomischen Direktor und sage, ja, also die Zahlen, Herr so und so, sehen ja gar nicht gut aus. Wir sind sozusagen hier in der Verlustzone angekommen. Und dann guckt er da drauf und guckt mich an. Ich sage, ja, da müssen wir jetzt was machen, Controlling und so weiter. Und so sagt er, das können wir nicht melden. Wir sind jetzt mitten in der DDR, ne? Das können wir nicht melden. Ich sage, ja, wieso können wir denn das nicht melden? Frau Kleischmann-Tat, merken Sie sich. Die Zahlen müssen nicht stimmen, die müssen gut aussehen. So. Und das war der letzte Tropfen. Da ist auch eine Riesengeschichte vorneweg, weil ich bin auch marxistisch-leninistisch erzogen worden und habe nie mit zwei Zungen sprechen müssen. Das haben meine Eltern, waren da ganz klar. So. Und daraufhin habe ich Ausreiseantrag gestellt, habe die Berufungsurkunde zum Hauptbuchhalter zurückgegeben, da stattdessen einen Ausreiseantrag gestellt. Und dann hat man mich 5 Jahre, habe ich dann in der DDR, bin ich dann degradiert worden vom Hauptbuchhalter zum Lagerarbeiter in derselben Firma, ja. Und bin dann dort über den Hof mit der Schubkarre und habe den Hof gefegt und habe Arbeitskleidung ausgegeben, hatte selber einen chinesischen Arbeitsanzug an. Aber nee, da musste auch mal dann so, ne? Muss man dabei bleiben. Das ist so. Ja, und so, jetzt den Sprung. Und ja, okay. 89 durfte ich ausreisen. Vielen Dank nochmal. Und dann habe ich ja in Baden-Württemberg gelebt bis 1997 und bin durch einen ganz komischen Umstand dann tatsächlich dort auch in ein Pflegeheim gekommen. Das sind jetzt wieder andere Wege, so weil Sie gefragt haben. Und dort wollte ich eigentlich Heimleiterin. Schon dort, weil die mich eine Woche in die Pflege. Die haben ich habe noch nie in meinem Leben in einem Pflegeheim gearbeitet. Als Buchhalterin setzen die mich in ein Pflegeheim und ich dachte immer, was ist denn das hier? So viele alte Leute überall, was machen die denn? Und dann bin ich zu dem Heimleiter gegangen, der dieses Haus geführt hat und habe gesagt, ja, Herr M., ja, ich hätte gern mal einen Hausrundgang. Also, weil Buchhaltung, wissen Sie, das ist an für sich furchtbar langweilig. Und ich habe mich immer damit motiviert, ich mache das für die, damit die so. Ne, das war immer meine Motivation. Und dann sagt er, kein Problem, schlägt den Dienstplan auf und sagt, Mittwoch 6 Uhr auf der Station. Ja, dachte ich, das verstehe ich zwar jetzt überhaupt nicht. Gut, ich habe ja schon ein Büro da gearbeitet. Dann bin ich 6 Uhr mittwochs auf die Station und dann standen alle da und sagen, ich komme, ach, das ist doch die von der Verwaltung. Ja gut, was macht ihr? Ich sage, ja, ich bin jetzt hier mit eingeteilt. Wir müssen das abkürzen, weil ich habe in dieser Zeit, also in dieser Woche, so viel Schlimmes gesehen. Wir sind also jetzt im Jahr 1991. Also eine unwürdige, also eine nicht ausreichende Personaldecke, kein Bewohner kam großartig an die frische Luft. Ich konnte das jetzt alles noch sehr detaillieren. Und da hatte ich mich ja entschlossen, meine Ausbildung zur Heimleitung und Qualitätsmanagement zu machen, um die alten Menschen zu retten. Wollte die retten. Und zwar alle. So. Das war nun, also sage ich mal, das hat nicht ganz geklappt, weil das war ja auch ein christliches Haus. Und der Pastor, der dort der Vorstand war, der hat ja dann auch immer die christlichen Ansprachen über Hausrundfunk für alle Bewohner, was dann so ein Widerspruch war zu dem christlichen Menschen oder zu der Liebe, die man zu Menschen haben soll und diese Ansprachen, die gar nicht passten und so. Und dann kommt er doch auch noch in mein Büro und die Verwaltung. Ich war dann, habe dort Finanz- und Lohnbuchhaltung gemacht, alles, aber mit dem Plan, vielleicht Heimleiter zu werden. Und dann kommt er und sagt, Sie melden mich jetzt bitte als Minijob an. Ich sage, ja, Herr Pastor Elwo, wofür denn jetzt hier ein Minijob? Na, für meine Hauspredigten. Und da habe ich zu ihm gesagt, Entschuldigung, aber Jesus ist ohne Schuhe und ohne Geld, ist er sozusagen, hat er sein Leben verbracht und hat nirgendwo gesagt, so und für meine Predigt bekomme ich von euch jetzt 10 Fische oder noch 2 Silberlinge oder keine Ahnung. Sondern da hatte ich es ja auch schon wieder verdorben. Verstehen Sie, deswegen summieren sich ja die Kündigungen. Weil was habe ich getan bis zum heutigen Tag? Ich habe das, was ich für richtig finde und wo man sich dieses Gefühl für Unrecht einfach auch, das muss man sich bewahren. Das darf man sich nicht, das darf einem nicht verloren gehen, dass man spürt, hier geschieht Unrecht oder hier bereichert sich jemand oder egal, was sie nehmen. So. Jedenfalls, ich wurde dort nicht Heimleiter, um das abzukürzen. Ich bin wieder nach Leipzig zurück, von Baden-Württemberg nach Leipzig. Und dort war ich eben dann, ist immer an dem Punkt, das erste Mal wirklich in einem großen Pflegehaus für pflegebedürftige Menschen, 240 Bewohner. Und die haben mich eingestellt und ich dachte, jetzt bin ich im Olymp meiner Freude. So, und dann ging das ja wieder los. Dann war ja die erste Order, die ich dann bekommen habe, ich soll Personal entlassen. Ja, also guten Morgen. Ich sollte ja auch wahrscheinlich am besten den ganzen Tag auch nur im Büro sitzen. Dort sitzen, bisschen am Computer, tatata, paar Pflegeheimanträge und dann sollte ich so wieder rausgehen und nach Hause als Heimleiter. Ja? Also diese ethische Verantwortung für alte Menschen, ja? Die ist ja da überhaupt nirgendwo vorgesehen. Also du fällst ja ständig, permanent, fällst du negativ auf, wenn du sozusagen so Dinge hast, wo du sagst, nee, das ist nicht in Ordnung, so behandelt man keine Mitarbeiter, so behandelt man keine Bewohner, so gehen wir so. Fällst du in diesem System und im vorhergehenden auch schon, fällst du da immer sehr negativ auf und musst deine Konsequenzen tragen. So, dann habe ich eben gesagt, ich entlasse niemanden, tut mir leid. Also das ist ein sehr großer Pflegeheimbetreiber, der in Hamburg hat er seinen Sitz und er ist auch börsennotiert. Und ich habe dann gesagt, nach Hamburg gemeldet, ich entlasse keine Mitarbeiter, weil ich finde sie ja fast nicht. Ich muss sie ja suchen. Und ich habe hier 240 Bewohner, die Verantwortung so. So, das war das Erste. Das Nächste war dann, es summierte sich dann eben. Und dann macht man sich ja einfach auch nicht beliebt. Als Nächstes war dann, die ganze Pflegedokumentation soll digitalisiert werden. Ja, da kam dann der Niederlassungsleiter und sagt, so, jetzt fangen Sie hier mal an. Ich sage, ja, und wer soll das machen? Das ist dasselbe Spiel. Ja, Ihre Mitarbeiter. Ich sage, ich habe keine, die ich abstellen kann zur Digitalisierung. Ja, dann müssen Sie das Tag und Nacht machen. Ich sehe die Frau noch vor sich. Die hat Zigarren geraucht, die hatte so einen Bauch. Tag und Nacht müssen Sie, Tag und Nacht. Ich dachte, ich mache ja gar nicht Tag und Nacht. Das ganze Zeug kam, die ganzen PCs und so. Da habe ich zum Hausmeister gesagt, alles in den Keller stellen. So, habe ich nicht gemacht. So, und naja gut, und dann müssen Sie sich ja nicht mehr wundern, Elisa, dass das irgendwann eine Kündigung wird. Und diese Kündigung ist so speziell, das können wir jetzt nicht, das ist filmreif, wie man mich da so, wie das dann, so wie die mich rausgedingst haben, das ist wirklich filmreif. Aber seien Sie nicht traurig, das ist alles, wissen Sie, weil es gibt jedem Menschen eine Freude ins Herz und in ihre Seele, weil die Seele ist unbestechlich. Die Seele ist so dieses Konstrukt zwischen dieser Erde und zwischen dem Kosmos, der lebendig ist. Ja, ich verweise auf Jochen Kirchhoff. So. Und in diesem, wenn wir diese Verbindung aufgenommen haben, dieses Feinstoffliche, dann wissen wir auch, was unsere Seele möchte. Nämlich, dass wir hier sozusagen für die Liebe, 1 Korinther 13 war immer mein Ding, dass wir hier für die Liebe einstehen und nicht zuerst nur auf dem Planeten sind, um Kaffee zu trinken, Busfahrten zu machen, in der Sonne zu liegen.
Für aktionäre Profite zu erwirtschaften.
Oh, genau, genau.
Dann kommen wir jetzt mal weiter. Sonst
oh, tut mir leid, weil mein Leben, da ist so viel los, weil Sie gefragt haben, wie viele Kündigungen. Das sind ja nicht nur, das ist also, so.
Ja. Sie haben damals dann eine Petition organisiert, um die Pflegebedingungen in Deutschland allgemein zu verbessern.
Richtig.
Allerdings leider ohne Erfolg.
Richtig.
Und es gab dann auch einen Artikel in der Leipziger Volkszeitung mit den Worten, Leipzigerin scheitert mit bundesweiter Initiative.
Richtig, da haben wir es wieder.
Petition schiefgelaufen.
Eine wichtige Durchsage, bevor es mit der Sendung weitergeht. Uns vom Anova wurde das Bankkonto gekündigt. Das bedeutet für alle Spender, die uns per Dauerauftrag unterstützen, erst einmal vielen Dank. Ohne Ihren Support wäre die gesamte Arbeit vom Anova nicht möglich. Damit uns Ihre finanzielle Unterstützung auch noch nach Ende April, ab Anfang Mai erreicht, dazu müssen Sie möglichst bald aktiv werden und Ihren bestehenden Dauerauftrag umändern auf unsere neue Bankverbindung. Die finden Sie sowohl hier eingeblendet als auch unten in der Videobeschreibung. Das gilt im Übrigen nicht für die Spender, die uns per Spendenformular unterstützen. Auch Ihnen gebührt ein großer Dank. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nun weiterhin viel Freude und Erkenntnisgewinn bei der nachfolgenden Sendung.
Da ist etwas schiefgelaufen. Also man muss erst mal sagen, ich war in der Zeit, habe ich meine Mutter betreut. Ne? Das war auch wieder so ein Schritt, dass ich mich komplett aus meinem ganzen Berufsleben rausgenommen habe und bin 5 Jahre mit meiner Mutti sozusagen ja auf die Insel gezogen, ne, wir zwei, ne, so. Es war niemand da, der noch geholfen hätte, auch von der Familie nicht und zwar so.
Eine Ostseeinsel.
Nee, da bin ich noch in Leipzig.
Nee, aber auf die Insel gezogen?
Naja, auf so eine Insel, wo keiner mehr kommt.
Ach so,
Wo man
okay.
alleine ist, wo keiner
Okay.
mehr klingelt und sagt, du, kann ich mal mithelfen oder willst du mal einen
Also
Sonntag
sie waren
frei haben?
isoliert. Ja.
Also isoliert sozusagen von der Gesellschaft,
Ja,
ne? So, von der
okay.
Gesellschaft, das sind so, manchmal habe ich so ein Bild, aber die sind ganz gut so. Genau. Und in dieser Zeit habe ich ja die ambulante Betreuung kennengelernt. Vorher habe ich ja im Pflegeheim gearbeitet. Ich wusste das so, das geht so, ne? Und die ambulante Betreuung ist ja genauso beschissen. Also ich muss das wirklich mal sagen. Die haben auch keine Leute, die haben
Aber wir
auch
wollen jetzt auf
keine
die
Menschen.
Petition. Also,
Ja, wir kommen jetzt
okay.
auf die Petition. Und dann habe ich mir gedacht, das reicht mir jetzt. Ich mache jetzt eine Petition generell für die Pflege. So, ich habe die Ambulanz so. Dann habe ich das einfach gemacht, das auch ohne Netzwerk und alles. Zum Schluss hatte ich 100.000 Menschen, die, das müssen wir vielleicht auch noch mal sagen, die also auch schriftlich mitgezeichnet haben. Ne? Ich hatte 16 Aktenordner, weil eben diese Zeit, das muss man vielleicht noch mal kurz sagen. So, gescheitert ist es woran? Es ist bis dahin, es war mühselig. Meine, ich war in der Betreuung meiner Mutti die letzte Zeit, raubte mir die Petition. Wir haben viel geschafft. Ich war im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages und jetzt geht das Problem los. Wir hatten die öffentliche Sitzung und danach gehen im Petitionsausschuss die Vorhänge zu. Das steht aber nirgendwo geschrieben. So. Das heißt, ich habe danach angerufen, habe gesagt, so, die Bearbeitung jetzt, wie geht das weiter? Wo ist der, wie ist der Stand? Und dann hieß es immer, können wir Ihnen keine Auskunft geben. Also das tut mir leid. Ja, wie lange dauert das jetzt noch? Ja, da können wir Ihnen eben auch keine Auskunft geben. So. Und da habe ich sozusagen Eigeninitiativ dann nochmal alle Fraktionen angeschrieben. Also alle, die heute über die Pflege jammern. Ne? Sollen Sie mich mal einladen, sage ich denen, dass das alles etwas falsche 50er sind. So. Keiner hat geantwortet. Keiner wollte mit mir nochmal ein Gespräch haben. Und zum Schluss haben wir 2 Jahre verwartet, um dann einen abschlägigen Bescheid zu kriegen. Was ist jetzt der Unterschied zu der jetzigen
Na, da
Petition?
kommen wir gleich zu.
Okay,
Genau,
gut.
weil
Also
damals.
das war das Ding. Das konnte ich vorher nicht wissen. Ich habe jetzt Expertenwissen im Scheitern auch wieder aufgebaut, ne? Also aus jedem Scheitern, was gut ist, lernen Sie ja auch für das nächste
Genau, das
Scheitern.
ist nämlich jetzt müssen wir erstmal erklären, warum wir hier überhaupt miteinander sprechen. Weil damals sagten Sie dann zur Leipziger Volkszeitung, Petitionen sind für mich vorgetäuschte Bürgerbeteiligungen. Und nun haben Sie beschlossen, wieder eine Petition zu starten. Denn am 12. Februar 2024 nahm Bundeskanzler Scholz einen ersten Spatenstich für eine neue Munitionsfabrik des Rüstungskonzerns Rheinmetall vor. Und dort sollen ab kommendem Jahr Artilleriemunition, Sprengstoff und Komponenten für Raketenartillerie gefertigt werden. Und das möchten Sie verhindern. Und zu den Gründen dafür kommen wir auch gleich noch. Aber erst einmal, wenn die Petition damals gescheitert ist, warum glauben Sie, dass es dieses Mal etwas bringt, da wieder so viel Energie reinzustecken? Jetzt können Sie.
Genau. Also, man könnte diesen Punkt, der nirgendwo in den Statuten steht, ja, den kann man verhindern, wenn man das vorher weiß, dass es so kommen wird. Jetzt weiß ich, dass das so kommen wird. Das heißt, es ist wieder so, wenn wir so weit kommen, wir sind ja auch noch längst nicht so da. Wenn wir sozusagen, wenn die Leute, die 500.000 Pferde, die wir jetzt brauchen, um die Petition überhaupt dahin zu ziehen, wenn die dann dabei bleiben, und das nicht so sehen wie so, also Warenkorb, ich habe meine Stimme hier abgegeben, immerhin so, und jetzt gehe ich wieder meinen Sachen. Wir müssen auf dieser Website, die jetzt sozusagen alles bietet, um dabei zu bleiben. Also man sieht immer die aktuellen Mitzeichner, wer sich das dann mal aufruft. Du siehst auf dem virtuellen Marktplatz alles, was im Moment an Aktivitäten geplant ist. Und sie haben ein Gästebuch, wo sie auch kurz mal was reinschreiben können, auch für andere. Das heißt, das ist jetzt sozusagen die Leute, die jetzt hier sich beteiligen möchten, dass dieses, dass der Frieden mal wieder in den Fokus unserer Volksvertreter kommt. Ja, wie gesagt, wir sind zwar der Volkssouverän, aber wir müssen dann in den Krieg ziehen. Ist ja alles auch ein bisschen komisch. Die Leute, die mitmachen müssten, wissen oder ja, müssten damit einverstanden sein, dass sozusagen, dass sie dabei bleiben müssen für den Tag, wo wir die 500.000 haben, die 90 Aktenordner, die müssen ja auch irgendwie nach Berlin kommen. Die Vorgehensweise ist vollkommen korrekt. Sie können also Unterschriften sammeln bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und können das sozusagen die Petition dann an dem Tag, wo sie sagen, ja, jetzt habe ich genügend mit Unterzeichner, das Formular hat gewisse Bedingungen, es muss eine Unterschrift dabei sein und so weiter. dann können Sie das einreichen. Mein Ziel ist eben, noch einmal in diesen Petitionsausschuss mit dieser Friedensbotschaft des Volkssouveräns zu kommen. Das ist mein Ziel. Mit 50.000 Mitzeichnern, das würde schon reichen, um sozusagen im Petitionsausschuss eine öffentliche Sitzung zu erlangen. Braucht man eigentlich noch 50.000? Aber ich möchte mal sagen, wenn sich unsere Volksvertreter über uns nicht noch mehr kaputt lachen, ja, was sie uns alles so erzählen. Wir kommen dann bei 80 Millionen Einwohnern für den Frieden mit 50.000. Nee, da mache ich nicht mit. Also es muss schon eine beachtliche Zahl sein. Die 500.000, das ist jetzt angepeilt, und die müssen dabei bleiben, weil es kann eben dann, müssen wir uns unter Umständen selbst nach Berlin begeben. Das ist das Ding. Also wenn diese Ausschusssitzung vorbei ist und es geht das wieder los, Sie kriegen keine Auskunft und wir sagen Ihnen nichts, dann müssen von den 500.000 300.000 friedlich nach Berlin ziehen. Dann denke ich mal, geht die Bearbeitung schneller. Und das ist für mich jetzt der Unterschied, warum das damals nicht geklappt hat, weil die 100.000 Mitzeichner waren dann so enttäuscht und sind alle auseinandergerannt. Und ich war so überrascht, dass ich das auch nicht mehr, ich konnte das ja vorher nicht sagen, weil ich das ja nicht gewusst habe, dass diese Falle da eingebaut ist, wo jede Petition reinläuft. Wir dürfen ja nun nicht davon ausgehen, dass im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages nun, sage ich mal, die Demokratie wie im Paradies ist. Also wer das denkt, das ist nicht, aber es ist eine Möglichkeit, die offen ist. Und jetzt vielleicht nochmal diesen Unterschied. Ja, warum mache ich hier nicht Change.org? Warum klicken wir uns hier nicht was zusammen? Bei Change.org, in dieser können Sie natürlich jederzeit eine Petition einreichen und Sie können dann sich hier 5 Millionen zusammenklicken. Es ist nur das Ding, es ist so eine Ableitung der ersten Empörung. So, also irgendwas ist und Sie klicken und sagen, ich habe an der Petition teilgenommen, ich habe geklickt, in den Warenkorb, klick, zack. Nee. Es gibt aber leider nur diesen mühsamen Weg. Wenn wir wirklich mit unseren Volksvertretern sprechen möchten, müssen wir in den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages kommen. Und diese Change.org-Sache ist nicht kompatibel mit den Anforderungen, die sozusagen der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages stellt. Das heißt, Sie müssten eigentlich dort die ganzen Klicks irgendwie die Leute noch mal informieren oder rüberbringen, dass sie dann sozusagen in den 4-wöchigen Mitzeichnungsfrist, die eine Petition nach der Einreichung hat, haben sie 4 Wochen. Können sie auch Unterschriften sammeln, aber da tickt die Uhr mit 4 Wochen. Ne? Da können sie dann auch mitklicken. Aber sie kriegen diese Change.org-Sachen dort nicht hin. Das heißt, sie können immer nur klingeln beim Bundeskanzler und sagen, so, hier, 3 Millionen für den Frieden, können Sie mal sehen. Und da sagt der Herr Bundestag, ja, das ist ja wirklich viel, da werden wir doch noch mal drüber nachdenken, nicht wahr? So, macht die Türe zu, geht zum Papierkorb und weg ist das Ding.
Also im Prinzip zeigt das, dass es eigentlich auch so die Schwierigkeit, selbst kritische Leute, wir sind heute auch so daran gewöhnt, einfach nur zu Hause zu bleiben, vielleicht gehen wir auch einmal demonstrieren. Aber jetzt, was bedeutet jetzt wirklich Demokratie? Also die Möglichkeit haben wir auch noch, sagen Sie. Ja. Und da haben Sie aber auch schon alles vorbereitet, sodass es quasi zwischen Klick und jetzt analog aktiv werden nicht ganz so schwierig ist. Also es gibt schon direkt Unterschriftenlisten zum Ausdrucken.
Richtig.
Und dann können sich die Leute die ausdrucken und zu ihren Nachbarn gehen und in der Straße, vielleicht in der Fußgängerzone selber. Vielleicht auch lernt man dann seine Mitmenschen kennen und findet andere Gleichgesinnte, es bringt Leute zusammen. Und es ist eben anders, als nur sich einmal zur Demo zu treffen, sondern es ist eben, wie Sie sagen, eine Möglichkeit, dann auch in Kontakt zu bleiben, dran zu bleiben, gerade für die, die sich vielleicht gerade so ohnmächtig fühlen mit ihrer Angst und Krieg.
Ja, Sie können das jetzt wirklich in die Füße geben. Sie können das jetzt in die Füße geben. Ne?
Aber die Frage, die ich noch habe, ist, was ist jetzt genau das Ziel der Petition, also die Munitionsfabrik zu verhindern?
Naja, da kommt jetzt auch noch was aus meinen vielfältigen positiven Scheiternserfahrungen noch was dazu. Ne? Und zwar, wenn Sie wissen ja selber dieses, dass heutzutage Ihnen jedes Wort im Munde rumgedreht wird. Ne? Also Frieden ist ja auch nicht mehr Frieden. Frieden ist ja, um die Losungen von Herrn Scholz, das könnte ich ja vielleicht mal sagen, also er hat ja, das würde ich vielleicht mal kurz sagen noch, bevor ich das, genau, es war ja am 30., es waren ja die Ostermärsche, ne? Weil sie auch Demos gesagt haben. Dann hat die Tagesschau köstlich über die Paul Hanseln, die da noch standen, haben sie extra sehr klein geredet. Und dann kam eben der Herr Scholz noch mit seiner Rede an das an den Volkssouverän und sagte dann, Frieden ohne Freiheit heißt Unterdrückung und Frieden ohne Gerechtigkeit gibt es nicht. Und dann füge ich noch dazu, Frieden ohne Unterstützung ist Freiheit ohne Gerechtigkeit. Genau, versteht ja kein Mensch mehr. Ne? Wenn wir jetzt mal sagen, Freude schöner Götterfunken, versteht jeder. Und das erinnert mich auch, es hat er wirklich gesagt, Frieden ohne Freiheit heißt Unterdrückung und Frieden ohne Gerechtigkeit gibt es nicht. Das hat er so. Das erinnert mich an diese Losung der DDR, die hieß, mein Arbeitsplatz ist mein Kampfplatz für den Frieden. Habe ich auch nie verstanden, aber ist jetzt auch egal. Also, was ich damit sagen will, ich habe ja die ganze Zeit schon mit kugelsicherer Weste und einem Prosecco an der Seite mir die Tagesschau und diese Kriegshysterie, die immer größer wurde, angeschaut. Nun brauchst du aber irgendwie für den Petitionsausschuss eine Forderung, die man dir nicht sofort in dem Petitionsausschuss auseinandernimmt, dass nichts mehr übrig ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen jetzt keinen Konflikt mehr zwischen Ukraine und Russland, dann kommt garantiert die Frau, die ist zwar nicht drin im Petitionsausschuss, wie heißt sie nochmal, die Frau Schreck? Heißt sie Schreck? Schreck? Nee, Strack. Strack-Zimmermann, die Frau Strack-Zimmermann kommt ja dann sofort und wird uns erklären, oder mir, dass das alles nicht geht, weil wir müssen jetzt siegen und so weiter. Dann kommen sie auf eine Plattform, wo es nur noch eisig ist und wo sie ins Rutschen kommen. So. Und als diese Munitionsfabrik, das hat mir dann, habe ich direkt verpasst gehabt, hat mir eine Freundin gesagt, jetzt wollen die auch noch eine Munitionsfabrik bauen. Und da dachte ich, jetzt veralbert sie mich und habe das in der Tagesschau gesehen. Das heißt, es ist eine sehr konkrete Forderung, wie es gibt keine guten Kugeln außer Rumkugeln. Das kann Ihnen niemand, das kann niemand rumdrehen im Petitionsausschuss. Wo soll es eine gute Kugel geben, die einen anderen Menschen erschießt? So. Und dieses kein Neubau einer Munition, das ist erstmal eine klare Forderung, wo ich ja tatsächlich auch selber gespannt bin, wenn wir mit dieser Forderung als Volkssouverän zu unseren Volksvertretern gehen und wir sagen als Volkssouverän 500.000, wir möchten keinen Neubau einer Munition, das ist so klar und deutlich, dann müsste der Volksvertreter sagen, naja, wenn der Volkssouverän jetzt diese Munitionsfabrik nicht möchte, können wir die auch nicht bauen. Es ist eigentlich vollkommen logisch, ne? So. Aber es fokussiert sich jetzt nicht nur darauf, sondern dahinter ist die Friedensbotschaft generell und hängt sich jetzt daran auf. Und ich bitte auch jeden, der Unterschriften sammelt, gehen Sie nicht in das Detail. Es ist egal, welcher Konflikt
das ist. Da würde ich gerne einhaken noch, weil Sie ja sagen, der Volkssouverän ist jetzt gegen die Munitionsfabrik. Und ja. Sie zitieren ja auf der Website zur Petition auch den deutschen Schriftsteller Erich Maria Remarque, der den Antikriegsroman Im Westen nichts Neues geschrieben hat. Mhm. Ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg, bis ich herausfand, dass es welche gibt, die dafür sind, besonders die, die nicht hingehen müssen. Dann habe ich aber bei meiner Recherche auch die NDR-Sendung gesehen, Unterlüß, ein Dorf am Tropf der Rüstungsindustrie, die man in der ARD-Mediathek findet. Mhm. Und da kommen auch Arbeiter von Rheinmetall zu Wort. Und die sind ebenfalls für den Krieg, weil sie sonst ihren Arbeitsplatz verlieren. Und sollten wir denen jetzt nicht auch zuhören? Also wer ist jetzt der Volkssouverän, die Arbeiter oder Sie? Also was sagen wir da?
Nun, also ich würde mal sagen, wir können stellvertretend für die Menschen, die... Also erstmal will ich sagen, das ist das generelle Problem unserer heutigen Zeit. Werte, auch im Kapitalismus, die kosten was. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Als ich von der DDR in den Westen gekommen bin, in diese Freiheit zu handeln und zu reden und jetzt irgendwo mein privates Ding machen zu können, war mir aber eines von Anfang an klar. Das habe ich ziemlich schnell mitgekriegt. Annette, du kannst hier alles. Du kannst deinem Arbeitgeber widersprechen. Du kannst deine Mutti betreuen. Du kannst alles machen. Aber bedenke, die werden dich dafür finanziell bestrafen. Und genau in diesem Konflikt sind wir heute, weil wir und kommen deswegen auch ethisch, moralisch nicht weiter. Und meine Generation ist sozusagen auch kein Vorbild und kein mutmachendes in ihren Lebensläufen ein mutmachendes Beispiel dafür, dass man auch mal einen Verzicht, einen finanziellen Verzicht, den dir sofort der Kapitalismus oder dieses System, ist jetzt egal, ich will jetzt nicht generell gegen den Kapitalismus reden, aber dieses Prinzip ist immanent. So. Wenn wir nicht in der Lage sind, finanziell auch mal auf was zu verzichten, weil es jetzt in Ordnung ist, und jetzt spreche ich auch diese Rheinmetall-Mitarbeiter an, denen geht es jetzt wirklich um die Wurst. Also auf der Bämme, ne, sag ich mal. So. Und da ist mir das auch egal. Ich mache eben Munition. Ich bin ja sowieso nicht dabei, wenn die Leute erschossen werden. Das kriege ich ja gar nicht mit. Ja. Und da dieses Empfinden für sich selber zu haben, wir haben aber auch keine Beispiele dafür. Nehmen wir auch Prominente, egal wen wir jetzt mal nehmen, auch Prominente. Die sagen doch dann immer, ja, jetzt bin ich 65. Und jetzt werde ich mal erzählen, was da bei mir immer los war. Sie haben ihr Schäfchen ins Trockene gebracht, sie haben ihre Pension eingeheimst, sie haben sozusagen ihren gesamten Hintergrund alles so sicher. Und jetzt werden sie mutig. Ich habe es niemand vor Augen, das ist so ein ganz allgemeines Ding. Bei mir ist das anders gewesen. Ich habe sozusagen jeden Widerspruch, alles, was ich gemacht habe, direkt in meiner Geldbörse gespürt. Und dass ich heute Ich wohne hier in einer Ferienwohnung und besitze faktisch nichts mehr. Ja? Ich bin hier nach sozusagen, also ich habe ein eigenes Bett und mein Piano, also so ein Stage-Piano, und wüsste ich jetzt nicht, was jetzt noch mehr ist. Es ist also eigentlich zwei Koffer. Ja, ich besitze nichts mehr. Und es fehlt mir aber auch nicht. Es ist dieser Umzug, ja, ich bin auch 65 und ich könnte heute mit Goldketten behangen, dass ich auch irgendwo schon vielleicht Schmerzen habe, so, und ein Riesenauto, und dann hätte ich mir hier in Sinnowitz hier die fetteste Villa geholt, weil Heimleiter, Entschuldigung, wissen Sie, was ich davon Gehalt hatte, oder Geschäftsstellenleiter, ne, musste ich ja auch immer wieder sagen, nee, stopp, also geht nicht, weil ich war ja nicht so. Ich bin hier auf die Insel gekommen,
Jetzt auch
also durch
wirklich
ein
jetzt.
Wunder. Was? Jetzt bin ich wohne hier wirklich in Zinnowitz. Ich habe das ja auch hier in Zinnowitz jetzt gestartet. Ne? Seit 3 Jahren bin ich jetzt hier. Und ich bin im Prinzip mit zwei Koffern oder wenn so ein Bild, was ich habe, ich bin eigentlich in meinem Ruderboot hier an Land geschwemmt worden. Ich
Aber
habe
ist es
meinen
dann
Kopf.
nicht, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber
Ja.
ist es dann nicht eine Möglichkeit, um mehr Menschen für den Frieden zu gewinnen, indem Menschen wie Sie, die halt ihr Leben so gelebt haben, dass sie sich eben nicht quasi ihre Seele verkauft haben, aus
Richtig,
Angst,
ja.
dass sie denen im Prinzip die Angst nehmen können und zeigen können, schauen Sie mal, ich habe auch meine Arbeit verloren und ich lebe noch.
Mehrmals,
Das geht. Also im
mehrmals. Und es
Prinzip
geht mir
auf die Leute
gut.
zugehen, anstatt immer dann einfach irgendwie eine Demo und uns sind doch die Arbeiter da egal, so ungefähr, sondern denen zu zeigen, nee, Sie sind uns wichtig, da geht es ja um ein ganz neues Gesellschaftsmodell, auch aus Solidarität. Warum haben die
So
solche
ist
Angst, ihren
es.
Arbeitsplatz zu verlieren? Weil bei uns Arbeitslose dann ein schlechtes Ansehen haben, dann fühlt man sich als Versager,
Ja, und
da
dann
ist
eben auch
Scham.
wieder, genau, Elisa, und dann aber auch wieder, wissen Sie, wenn Sie erstmal arbeitslos sind, dann kriegen Sie ja, glaube ich, 60% vom letzten Netto. Und vorher hat der Kapitalismus Sie ja schon in so viele Fallen gelockt. Bauen Sie sich ein Haus, ach, das, den Kredit können Sie schon bezahlen. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen bei Ihnen. So, und dann bist du schon so finanziell irgendwo in so einem Gestrüpp, und dann sollst du deinem Arbeitgeber widersprechen. Und dann wird es eben so, aber das haben wir eben, das muss man dann, das, ja, es nützt aber nichts. Wenn wir alle nur, wissen Sie, dieses Geld, dieses Kupfer, das ist ja alles schön. Und wenn man beides haben kann, also wenn man wirklich ethisch, moralisch arbeiten kann und bekommt dann noch Geld, ja, das ist also der wunderbarste Fall. Mir war das eben nie gegönnt. Ich musste die Rosenblätter in meinem Irrgarten, da lagen eben die Münzen nicht. Es war einfach so. Und dann wusste ich auch, wo ich aber lang gehen muss. Das war mir schon klar. So. Und das ist eben so eine Einzelentscheidung, aber dieser Vorrang des Geldes, und ich habe Verlust. Schauen Sie mal, ich habe auch in der ersten Petition, also wo ich meine Mutti betreut habe, ich habe gewusst, das ist jetzt mein finanzielles Harakiri. Jetzt kommt's. Jetzt ist alles weg. Ja? 5 Jahre im Hartz IV gewesen, keine Pflegestufe bekommen. Damals war das so, ist egal. So, das habe ich gewusst. Und ich habe das und ich habe es trotzdem gemacht, weil auch der Wert meiner Mutter war mir eben wichtiger. So. Und deswegen müssten wir so, und ach so, das wollte ich sagen. Und ich habe bei der Petition, der Pflegepetition, noch alles selber bezahlt. Ich habe nicht gesagt, mir brennt der Frack, schicken Sie mal Kopierpapier oder spenden Sie mir mal irgendwas. Ich habe alles selber bezahlt. Und das mache ich jetzt auch wieder so, ne? Von dem, was ich habe nichts, aber ist jetzt egal, kriege ich hin. So. Und wenn wir da nicht, also jetzt sitzt doch mal ein Beispiel vor Ihnen, dass es geht und dass du fröhlich bleibst und dass du keine
Das war
hängenden
meine
Mundwinkel
Frage. Also Sie
kriegst.
wirken ja trotz all dieser der Kündigungen, Arbeitsplatzverlust und auch teilweise in der Gesellschaft isoliert gewesen. Und Sie wirken halt sehr fröhlich. Wie machen Sie
Da bin
das?
ich auch. Ja, das ist dieses, das ist der Kosmos, ne? Das ist die Liebe, das ist der, wenn Sie Ihre Verbindung, Ihre feinstoffliche oder konkrete, wie auch immer, Verbindung zu Gott suchen, da kommt automatisch, kommt da sehr viel Liebe. Und das weiß ja schon mal jeder Mensch, dass wenn er liebt, ist er ja sehr glücklich. Allerdings reden wir jetzt von der romantischen Liebe, die dann auch wieder abflacht, sobald die dreckigen Socken auf der Couch liegen, geht ja dann das Problem los, dass man dann merkt, man ist jetzt im Alltag angekommen. Und dann ist, Liebe ist ja was, wie ein Handwerk. Das müssen Sie sich erarbeiten. Also du bist nicht von Geburt an ein Schreiner, egal welches Hand. Und Liebe ist auch ein Handwerk. Und das muss man auch gerne erarbeiten wollen. Also es geht ja 1 Korinther 13, die Liebe ist langmütig und gütig. Sie ereifert sich nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen. Sie handelt nicht ungehörig. Sie sucht nicht ihren Vorteil und so weiter. So. Und da findet jeder Mensch, ne, also schon in diesem handelt nicht ungehörig. Da ist jetzt zum Beispiel, was das mit dem Frieden angeht, steckt da ja schon drin. Es ist ja wirklich sehr unhöflich, einen Menschen zu erschießen.
Aber
So.
jetzt, ja, also.
Ja, so. Also, und dieser, wissen Sie, man kann über Gott, je mehr man sozusagen mit ihm verbunden ist, desto weniger kann man aussagen. Das ist wirklich so. Und diese Gottesverbindung lässt mich einfach lächeln. Das ist
Aber
einfach
jetzt für
so.
nicht religiöse Menschen, weil ich glaube, also ich versuche jetzt mal
Das
zu
war ich
übersetzen, was
auch.
ich verstehe, für nicht religiöse Menschen, die denken dann immer, wenn sie jetzt da von Gott reden, damit können die dann nicht viel anfangen. Aber man
Ich
kann es doch eigentlich auch
weiß.
so übersetzen, wenn sie sagen, sie sind erstmal ihren Werten treu, also sie sind sich selbst treu geblieben, sie fühlen in sich selber, etwas ist richtig oder es ist nicht richtig. Und ich glaube, das kann eigentlich schon jeder Mensch nachvollziehen, ob jetzt religiös oder nicht. Wir
Richtig.
fühlen, ob
Und
etwas recht oder unrecht ist. Und wenn wir dem treu sind und uns für das Recht einsetzen und gegen das Unrecht aussprechen, dann fühlen wir etwas, was man eben auch als Liebe beschreiben kann und was einem von innen heraus dann eine gewisse Kraft gibt.
das Ding ist eben nur, was ist das Wichtigste in jedem einzelnen Leben? Wenn ich mir das Wichtigste wäre, oder wenn derjenige ist, er muss ja dann so etwas lieben. Und wenn er die Liebe liebt, was außerhalb von ihm ist und was ihm dann sagt, nee, ich glaube, ich muss mich jetzt hier mehr nach meinem Herzen richten als nach meinem Verstand, weil der Verstand rationalisiert alles, was sie machen, egal. Also wenn sie auch jetzt, ich hätte auch damals sagen können, ich kann meine Mutter, es tut mir leid, ich kann die nicht betreuen, weil ich bin jetzt 56 und ich muss jetzt hier noch Geld verdienen, weil ich bekomme ja dann keine Rente und so weiter. Man kann alles rationalisieren. Die Frage oder die Bitte oder der Wunsch ist, dass wir wieder Kontakt mit unserem Herzen aufnehmen und dass wir das auch uns trauen, dass es widerspricht.
Und das meine ich.
Widerspricht und widerspricht.
Und da fühlt jeder, das ist, wo jeder nachvollziehen kann, was mit Liebe gemeint ist. Wenn man zum
So.
Beispiel die eigene Mutter in eine Pflege geben muss, wo man weiß, sie wird dort nicht würdevoll behandelt, da kann, glaube ich, jeder Mensch nachfühlen, dass das was mit einem macht. Und das ist das. Und wenn man dann sagt, ich mache da nicht mit. Also entweder man
So,
merkt, man wird vielleicht
genau.
selber krank, man hat Sorge, man fühlt sich nicht im Reinen mit sich selber, man denkt aber, man hat keine andere Wahl. Und
Ja,
Sie sagen jetzt
das
doch,
ist.
also wenn man wirklich hin fühlt und mutig ist, dann kann es auch
Wirklicher
anders
Mut.
gehen. Und so geht es jetzt aber auch für den Frieden. Im Prinzip die Liebe zu unseren Mitmenschen, auch zu denen, die wir nicht sehen. Weil selbst
Ja.
die Arbeiter bei Rheinmetall, in der Reportage war dann halt auch eine Frau, die immerhin dann auch so weit dachte und sagte, na ja, wenn jetzt dann auch mal hier Krieg ist, dann werden ja vor allem die militärischen Ziele angegriffen, also die Orte, wo vielleicht die Rüstungsindustrie hergestellt wird. Also da wäre es ja schon mal so auch nur so weit zu denken,
Ist
dass
schon mal gut.
ja, und eben zu sagen, okay, ich stelle hier was her, was nur dazu dient, irgendwo an einem, und wenn es an einem anderen Ort auf der Welt ist, einen Menschen zu zerfetzen. Also sich das bewusst zu machen
Ich
und wie fühlen die
weiß,
Menschen
ja.
sich dann? Also, und da kommen wir
Ja.
zu dem ins Fühlen kommen, das nicht wegdrücken, weil das macht uns am Ende selber krank.
Das ist richtig. Und aber dieses Ding ist eben, wenn man ins Fühlen kommt, dann lauern da eben sozusagen Konsequenzen. Und das ist eben jetzt auch die Gefahr für diese, sage ich mal, für die zweite Petition und so weiter, ob die Menschen jetzt ins Fühlen kommen und sagen, ich könnte nie meinem Enkel erklären, warum ich jetzt dafür bin, dass die Ukraine gewinnt. Weil jedes Kind wird sagen, aber Oma, da werden doch die Leute totgeschossen. Das sind so einfache Argumente, aber wenn wir so rationalisieren alles, na klar, dann haben wir hier, dann haben wir die Landkarte und aha, hier ist die Ukraine, hier stecken wir das mal ab. Ja, da müssen wir hier mehr rüberschießen und da müssen noch Bomben drauffallen und irgendwann haben wir es. Ich hoffe, dass die Menschen so erwachen, weil man fühlt sich auch, glaube ich, nicht, es ist nicht schön, wenn du nur in deinem Verstand bist.
Und
Man
zumal Krieg
braucht
auch
auch das
nie,
Herz dazu.
und Krieg kann nie zu Frieden führen. Also es provoziert auf der anderen Seite immer weiter und dann, also das kann nirgendwo hinführen. Das ist
Genau, du
eben.
kannst den Frieden nicht herbeibomben.
Ja.
Also das, wissen Sie, das war ja auch in dieser Tagesschau mit den Ostermärschen. Das will ich nochmal sagen. Also am 30. März. Erst haben sie die Ostermärsche eben, naja, gut, also ist ja nicht mehr viel los. Also da merkt man ja auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, die möchten auch gar nicht, so froh, dass da nicht mehr viele laufen und so weiter. Und wissen Sie was, der letzte, dann kam eine Friedensforscherin. Ich weiß nicht, was die den ganzen Tag forscht, also jedenfalls über den Frieden, hat aber noch nichts rausgefunden, ne? Also eigentlich nicht. Und die sagte eben dann, ja, die Forderungen hier der Ostermarschler, das ist ja alles sehr allgemein, Frieden. Also was ist jetzt schon Frieden? Also das ist unkonkret und deswegen unglaubwürdig. So, dann kam Herr, haben wir schon gehabt, Herr Scholz mit seinen Losungen. Mal sehen, ob die noch jemand wiederholen kann jetzt. Dann hätten sie ja Sinn. Freude, schöner Götterfunken, haben sie sich bestimmt gemerkt, weil das macht Sinn. So. Und dann haben die zuletzt in der Tagesschau so eine, wie nennt man sowas, eine Klinik, wo Soldaten ohne Arme und Beine saßen. Und das macht doch nicht. Machen wir ihnen einen neuen Arm dran. Geht doch schon ganz gut mit Greifen. Auf dem Niveau ist es wirklich, es ist Tagesschau.
Dass wir im Prinzip zur Menschenwürde zurückfinden. Und also deswegen
Zum
fand ich auch
Empfinden
ihr,
für unseren Mitmenschen,
und
ja?
dass ich, und ich glaube, viele, weil, also das war ja auch das Eingangs, was ich eingangs gesagt habe, die meisten können, weil es so ungeheuerlich ist und sie irgendwie auch so eine Angst haben, ob jetzt bewusst oder unbewusst, dass sie eben am liebsten nicht dran denken möchten. Also die stecken den Kopf in
Das
den
ist
Sand.
das
Und
Falscheste,
jetzt bieten
ja.
sie im Prinzip eine Möglichkeit,
So
dass
ist
man
es.
vielleicht doch so ein bisschen hingucken kann, weil es gibt etwas ganz Konkretes, was die Menschen jetzt machen können. Und es
So
ist auch
ist
nicht
es.
zu viel Aufwand, weil man geht einfach auf die Website, die wir jetzt auch nochmal einblenden, und die verlinken wir dann auch direkt unter dem Video, wo es direkt zu den Listen, Unterschriftenlisten zum Ausdrucken
Richtig.
geht. Dann druckt man
Man,
sich die aus.
und genau. Und wer das nicht kann, kann mir, ich habe also alle Fluchtwege abgeschnitten. Also wer jetzt sozusagen sagt, ich habe keinen Drucker, ich bin raus, dann kann er mir eine E-Mail schreiben. Dann schicke ich eine Unterschriftenliste zu. Ich habe auch kein E-Mail, ich habe keinen Drucker, ich kann nichts machen. Dann kann er mir einen Brief schreiben an die Adresse im Impressum und schreiben, ich möchte gerne zwei Unterschriftenlisten und dann schicke ich ihm die Unterschriftenlisten zu. Also es sind alle Fluchtwege für Ausreden
Und
versperrt.
es geht nicht nur darum, jetzt einfach einfach nur Unterschrift, sondern man lernt Leute kennen und man
Und
bleibt
man
dran bei
bleibt
der Sache,
beieinander, sonst
weil man
funktioniert
immer
das
wieder, man
nicht.
kann dann jede Woche nachgucken, ach, wie viele Leute sind inzwischen zusammen. Man kann
So
vielleicht
ist
nochmal
es.
Listen nachbestellen, weil man merkt, da fehlen noch. Und wenn es dann soweit ist, können sich alle beteiligen und mit ihnen dann nach Berlin fahren und das einreichen. Und es ist
Und
im Prinzip jetzt
zusammenbleiben.
das konkrete
Genau,
Ziel, die
Elisa.
Munitionsfabrik zu verhindern, aber vor allem eben auch Öffentlichkeit
Für
herzustellen
den
für das
Frieden.
Anliegen des Friedens.
Genau.
Allgemein,
Und
wo man auch
weil,
mit den
genau.
Arbeitern von Rheinmetall vielleicht auch ins Gespräch kommen kann.
Bestimmt.
Und
Wir
das.
sind ja schon. Also eine Bekannte von mir hat jetzt auch schon Kontakt zu Unterlüß aufgenommen. Und wissen Sie, den Menschen geht es auch nur um das Finanzielle. Ja, wo soll ich denn nun in Unterlüß arbeiten? Und das ist unser Grundproblem. Aber wir haben auch keine Vorbilder in der Richtung. Also eben auch die anderen, die jetzt so rumgehen und sagen, ja, jetzt packe ich mal aus. Ich hätte auch warten können. Bis vorhin. Und dann hätte ich mal heute das Buch geschrieben. Pflegeheimbranche. Brisant und verlogen. Ne? So, hätte ich jetzt schreiben können. Ja. Aber ich habe immer im Moment Nein gesagt. Nein, das mache ich nicht mit. Nein, hier habe ich eine Verantwortung. Das kann ich jetzt nicht machen. Nein, das geht nicht. Und so müssen wir leben. Aber es sind leider zu wenige Beispiele. Man kann nicht zwei Herren dienen, Gott und dem Geld. Das geht wirklich nicht. Aber manchmal liegen auf deinem Weg wirklich auch Münzen und Rosenblätter. Dann freue dich. Ich habe nichts gegen Geld, wirklich nicht.
Also
Überhaupt
Sie
nicht.
bringen auch das Beispiel mit Münzen und Rosenblättern, weil die Website zur Petition heißt auch,
Rosenblätter im Irrgarten.
ja.
Ne? Dass man sich manchmal für das Gute, Wahre und Schöne, und jetzt müssen wir schon gucken nach dem Guten, Wahren und Schönen. Und das Gute, Wahre und Schöne, das fällt jedem ins Herz, weil jeder möchte das Gute, Wahre und Schöne in seinem Leben. Und Krieg und Mord und Leichen und zerbombte Häuser. Und man braucht sich doch nur den Gazastreifen mal anschauen. So schauen Sie sich's mal eine Minute an, wie die Menschen dort leben. Und dann sagen Sie, das könnte auch jetzt in Dresden so sein oder hier auf unserer Insel oder egal wo. Wissen Sie, die sind alle danach weg. Wir sind die Doofen. Wir sitzen dann in den Trümmern und wissen nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und dann schmeißen sie von oben noch ein paar Milchreistüten ab. Wir haben nicht immer mehr einen Topf, wo man das reintun können oder einen Stuhl. Die halbe Familie ist schon ausgerottet. Also so viel Vorstellungsvermögen, so viel Spiegelneuronen müssen wir noch haben. Also wir müssen diese Spiegelneuronen eben und auch den Kosmos, dass der lebendig ist, das müssen wir uns auch nochmal, das ist so überhaupt das, stellen Sie sich doch einen belebten Kosmos vor und lassen Sie auch ein bisschen Humor ins Leben. Also beispielsweise, ich war ja nun auch öfters beim Arbeitsamt, weil ich ja ständig war ja immer was, ne? Und wenn ich dann wieder hingelaufen bin, da habe ich mir so die Erde vorgestellt, wie so, ich laufe da rum und dann habe ich da unten, habe ich das Arbeitsamt gesehen und von der Tante, wo ich wieder hin musste, die hing gerade mit dem Kopf unten und der ja, Tisch und alles war unten und das ganze Arbeitsamt war ja da unten und ich war in dem großen Kosmos und dann gehst du schon mal ganz anders hin, weil du hast nicht diesen Engpass, kriege ich jetzt wieder Arbeit? Wie viel Geld habe ich jetzt? Wir sind viel mehr als das Geld. Wir sind so viel. Wir
Und
sind
eigentlich
kosmische Wesen.
weiß das jeder, wenn er merkt, dass die Todesstunde naht.
Dann ist ja das,
Was haben wir mit
ich
unserem
habe
Leben
immer nur.
gemacht? Wie treu waren wir uns selbst? Was möchten wir, was die Leute von uns in Erinnerung behalten? Wollen wir, dass
So
man sich
ist
daran
es.
erinnert, ah, war ein toller Arbeiter, super Arbeitnehmer oder ah, es war ein Mensch, der sich treu war?
Und
Damit
es
würde ich
sagt
jetzt,
ja, genau, Elisa,
ja.
Entschuldigung, aber es sagt ja auch jeder, das hörst du doch so oft auf der Straße, naja, das letzte Hemd hat keine Taschen. Aha. Aber wenn man dann mal so leben sollte und sagen, puh, das
Na, wir
letzte Hemd hat, ne?
verdrängen das ja die ganze Zeit,
Ja.
dass das
Wir
Leben
verdrängen
endlich
das,
ist.
weil es auch, wissen Sie, weil uns auch dieses Selbstbewusstsein so genommen wird, dass also dieses das System, was jetzt so ist, das kapitalistisch, da bist du ja nur was wert, wenn du die Taschen voller Geld hast, mein Haus, mein Dings. Du bist das Haus, du bist das Geld, du bist das alles, ne? Aber das bist du nicht. Du bist du. Du bist ein Mensch und mit seinen Rechten und ein Wesen des Kosmos. Und das ist ja schon was anderes. Aber so, und Menschen, die dann kein Geld haben, haben dann automatisch das Gefühl, dass sie nichts mehr wert sind. Und sie sind so viel wert. Aber wir haben diese Ideologie da auch schon sehr eingeatmet, dass wir eben nur was sind, wenn die Taschen voller Geld sind und so, dann sind wir was wert.
Ja,
Und das ist eben.
ich habe die Ängste auch immer wieder. Also ich habe auch immer mal, wenn ich jetzt halt ich bin Freiberuflerin und entscheide mich halt, Friedensjournalismus zu machen. Das ist jetzt nicht,
Ja,
wo man
ist
jetzt
auch
viel
nicht
Geld
so
verdient. Und ich habe noch Übersetzungen
ergiebig.
gemacht, aber da kommen immer weniger, weil halt jetzt KI übersetzt. Und dann merke ich habe Angst und ich fühle mich teilweise wie eine Versagerin. Und dann habe ich
Sind
Glück,
Sie
dass ich
nicht,
halt eine
Elisa?
Familie
Das
habe, die
geht
mich
nicht.
unterstützt und die stolz auf das
Ja.
ist, was ich mache, auch wenn ich damit jetzt nicht manchmal nicht mal genug Geld verdiene, um
Sehen
mein
Sie.
Leben zu sichern und muss um Hilfe bitten. Und
So.
die habe ich dann. Und ich merke aber dank der Erfahrung, dass es jetzt schon möglich ist, dass ich das Glück habe, Eltern zu haben, die stolz auf mich sind für die Friedensarbeit, die ich mache,
Sehr
obwohl ich
schön.
jetzt nicht mit 40 finanziell mir irgendwas aufgebaut hätte.
Sehen Sie,
Und da
sehen
merke
Sie.
ich, das geht schon. Wir gehen auch in eine Richtung, wo Solidarität auch in Deutschland, oder ich meine, ich wohne jetzt in Spanien, aber meine Eltern sind in Deutschland, meine Freunde sind viel in Deutschland. Da ist Solidarität, da ist viel mehr, als die Medien uns vielleicht weiß machen. Und Frauen wie Sie sind für mich auch so ein Beispiel dafür, dass das geht. Und
Wir
hoffentlich
sind schon zu zweit, ne?
inspirieren wir
Vielleicht
jetzt
sollte,
andere.
genau, vielleicht sollte man mehr Menschen auch mal in das Blickfeld rücken, die also nicht nur dem Geld hinterher sind und die trotzdem, das ist, dann wissen Sie, ich sehe, mein Leben ist vollkommen gelungen. Da können Sie mir erzählen, was Sie wollen. Ich habe ein vollkommen gelungenes Leben. Und jetzt in der Rückschau meine ganzen Storys, die ich erlebt habe, also auch was ich jetzt noch nicht erzählt habe, Das ist ja manchmal so ein Film und jetzt kann ich da auch lachen. Genau, über so, da sehe ich mich sitzen und dann holt mich mit der Polizei noch raus und macht so Sachen und alles. Das Glück wirklich, das kann man aber jetzt nicht verordnen und so. Den Weg muss jeder selber suchen. Aber aus meiner Erfahrung, und ich komme aus einem marxistischen Elternhaus, also auch die Ausrede, naja, wir sind doch alle atheistisch gewesen, das bleiben wir auch so, ne? Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein, so hieß es ja immer. Es muss nicht so bleiben. Und wenn Sie dieses Licht, dieses kosmische Licht, die Sonne in Ihr Herz lassen und auch den Mut haben, sich wieder zu kontaktieren, dann sind Sie auch
Ja,
automatisch
dann haben wir
zufrieden
auch die
und
innere, das ist dann im Prinzip die innere Stimme. Da muss gar nicht, also Leute, die mit Gott nichts anfangen können, die fangen vielleicht können was damit anfangen, dass man eine innere Stimme hat, dass man
ja, aber
spürt,
die ist dann die,
ob's.
es ist dann nur schwierig, das durchzuhalten.
Nee, ich meine das erstmal als ersten
So,
Schritt.
genau.
Genau, um
Es,
jetzt
aber das kann ja
Leute
jetzt auch schon die,
aufzunehmen.
sage ich mal, diese Website, dieses Treffen da, dass man Leute sieht und einfach schon Mut gibt, dass andere machen jetzt auch mit und wir auch mal wieder in ein Kollektiv kommen und in eine kollektivistische Strömung, die uns dann sozusagen mit den 500.000 Pferden nach Berlin bringen wird.
Nicht mehr so
Viele Menschen, die
alleine.
einsam sind, wenn die jetzt mit Menschen zusammen sind, die irgendwie auch schon froh sind oder diesen, oh, ich möchte auch so froh sein und so. Wir können uns ja auch sehr viel Beispiele dann gegenseitig geben. Und dieses Ding ist definitiv, ich wünsche mir ja auch, ich noch bin ich ja Alleintänzer, ne? Ich bin ja irgendwie so. Aber wie wäre es denn, wenn es in verschiedenen Orten jetzt auch diese Friedenskomitees gäbe, dass wir uns so, wir gründen jetzt, was weiß ich, in Nordrhein-Westfalen in Unna ein Friedenskomitee und das schreiben wir auf die Website. Aha, da sind auch wieder Leute da und die sammeln dort und sind in der Region. Ne? Es ist schwierig, wenn jetzt jeder nur, ist immerhin auch eine Leistung, wollen wir jetzt nicht anders sagen, aber wenn ich jetzt immer nur Einzelunterschriften ausdrucken muss. Ne? Weil das hat sie, ist ein bisschen auch so anders als bei der ersten Petition. Da kamen nur Zehnerlisten, nur. Also da Einzelunterschrift war das allerseltenste. Und da kamen Zehnerlisten, da hat die Postfrau, wir waren schon auf du und du, die hat mich auch ein bisschen komisch immer angeguckt, was macht die Frau eigentlich hier am ganzen Tag? Na, ist egal. So. Und jetzt sind eben sehr viel auch Einzelunterschriften, so. Und es wäre doch schön, wenn wir wieder zusammenfänden, ne? Über dieses Ding. Das ist so ein
Genau,
schönes
dann
Ziel.
würde ich das jetzt auch als Schlusswort nehmen.
Genau.
Und also wir verlinken auch nochmal die Webseite zu Rekt zu den Unterschriftenlisten. Und das ist jetzt eine wunderschöne Einladung an alle Friedensbewegten, sich die Listen auszudrucken, auf die Mitmenschen zuzugehen, Unterschriften zu sammeln und sich zu
Ja, zu
vernetzen
schicken.
über die Webseite, die wir verlinken. Und die
Genau.
Demokratie dann eben auch leben zu lassen, weil das geht in Deutschland eventuell noch, wenn wir selber mitmachen. Also Demokratie
Genau.
lebt davon, dass wir auch mitmachen. Vielen Dank,
Danke, Elisa.
Annette Kleischmann-Tat, für das
Danke,
Interview.
Elisa. Vielen, vielen Dank. Venceremos.
Ja, wenn es Remus. Tschüss.